Ein gesegneter und schöner guten Morgen. Aber was noch viel wichtiger ist, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Über 30 Jahre habe ich in Deutsch gepredigt, obwohl ich ein bisschen Schweizerdeutsch rede. Tue ich doch lieber Deutsch predigen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Gut. Nichts ist unmöglich, wie Inge schon gesagt hat. Das ist ein Werbespruch eines japanischen Autoherstellers. Mit dem will er seine Produkte auf den Markt bringen. Wobei, ich habe diese Reklame schon länger nicht mehr gesehen, aber sie ist immer noch da. Nichts ist unmöglich hat auch eine kleine Schweizer Buchbinderei auf ihr Werbeplakat geschrieben. Verspricht mit diesem gleichen Slogan, die Vielfalt unserer Materialien ist nahezu unbegrenzt. Es ist alles möglich bei uns. Leder, Papier, Pergament und so weiter und so fort. Und noch andere Werbesprüche, die immer diesen Slogan drin haben, nichts ist unmöglich, gibt es. Naja, was uns die Werbung halt so alles vorgaukelt. Da wird ja gerne mal vieles versprochen, und wie wir alle wahrscheinlich aus schmerzlichen Erfahrungen wissen, nur ganz wenig eingehalten und verwirklicht. Nichts ist unmöglich. Einzig und allein beim lebendigen Gott ist es wahr und ist es möglich. Das, was er verspricht, das hält er und noch viel mehr. Bei ihm trifft es wirklich zu. Nichts ist unmöglich. Ich habe heute Morgen für euch vier Kernsätze aus der Bibel mitgebracht mit dieser Aussage. Es gibt insgesamt 8 bis 10 solcher Kernsätze, aber ich wollte ja keine 2 Stunden predigen, sondern nur eine halbe, dreiviertel Stunde. Also ja, versuchen wir mal. Also, nichts ist unmöglich. Ich sehe es hier vorne. Gott ist nichts unmöglich, den Glaubenden ist nichts unmöglich, es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen, es ist unmöglich, mit unbereinigter Schuld vor Gott zu bestehen. Und jetzt möchte ich noch kurz beten. Herr Jesus, und weil für dich auch nicht unmöglich ist, unser Herz zu verändern, unser Herz zu bewegen hin zu deinem Ziel, darum bitte ich dich jetzt, wirke durch deinen Geist, schenke rechtes Reden bei mir, und bei uns allen ein offenes Herz recht zu hören. Und dann stärke du durch deinen Geist unseren Willen, dass wir das, was wir erkannt haben, im Alltag auch umsetzen werden. Dir sei die Ehre und Dank. Amen. Erste Aussage also, Gott ist nichts unmöglich. 3-mal finden wir diesen Spruch in der Bibel, nämlich bei Jeremia 32, bei Matthäus 19 und bei Markus 10. Wir schauen uns die Geschichte von Matthäus 19 genauer an. Das ist das sogenannte Gespräch Jesu mit dem reichen Jüngling. Jesus sagte zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Jesus nun sagte zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. Wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Und als die Jünger es hörten, gerieten sie ganz außer sich und sagten, wer kann dann errettet werden? Jesus aber sah sie an und sagte zu ihnen, bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott jedoch sind alle Dinge möglich. Da ist dieses Wort vom Kamel und von dem Nadelöhr und da gibt es ganz verschiedene Versuche, das zu erklären. Die einen reden vom schmalen, kleinen Stadttor Jerusalems, das man nur nachts öffnen konnte und das wurde Nadelöhr genannt. Nun haben Forscher herausgefunden, dass das erst später dann mal eingebaut wurde, also zur Zeit Jesu mit größter Wahrscheinlichkeit noch gar nicht da war. Ein Kenner der orientalischen Kultur erklärt es noch ein wenig anders. Er sagt, das aramäische Wort, und das ist ja die Sprache, in der Jesus meistens gesprochen hat, das aramäische Wort für Kamel könnte auch Seil bedeuten. Also ein Stricken, Seil. Und damals gab es ganz grobe Nadeln, so 15, 20 Zentimeter lang aus Holz, zum Flicken von Teppichen meistens benutzt. Und da konnte man ein dünnes Seil, so einen Strick mit viel Mühe und Not durchziehen. Aber schaut, dieser Erklärungsversuch ist unlogisch, denn Jesus wollte eben nicht sagen, dass es bei Menschen gerade noch so möglich sei, dass ein Reicher in den Himmel kommt. Nein, er sagte, bei Menschen ist es unmöglich, dass ein Reicher, der an seinem Reichtum hängt und hängen bleibt, so wie dieser reiche junge Mann, dass so ein reicher Mann in den Himmel kommt. Und darum ist es meines Erachtens das Sinnvollste, wie bei vielen Bibelworten, das Sinnvollste immer im Wortlaut so zu nehmen, wie es steht. Es ist unmöglich, ein Kamel, auch wenn es eine Holznadel ist, mit einem dicken Nadelöhr, ein Kamel durch so ein Nadelöhr zu jagen. Und so ist es auch unmöglich, wenn nicht Gott eingreift und Veränderung schenkt, dass ein Reicher, der sein Herz an den Reichtum gehängt hat, in den Himmel kommt. Aber die Jünger begreifen, wir alle haben etwas, woran unser Herz hängt. Und sie sind entsetzt und fragen, wer kann dann überhaupt errettet werden? Mit anderen Worten, kann dann ein Mensch vor Gott gerecht werden? Wir alle haben so Dinge, woran wir ein bisschen hängen. Und die Antwort unseres Meisters, ihres Meisters lautet, bei Menschen ist es nicht möglich, unmöglich. Bei Gott jedoch ist alles möglich, sind alle Dinge möglich. Und schaut, als der Herr Jesus das sagte, da war er gerade im Begriff, das möglich zu machen. Da hat er bereits nach Jerusalem geschaut, da hat er sich bereits ausgerichtet auf seinen stellvertretenden Opfertod am Kreuz von Golgatha. Da wusste er bereits, ich werde es möglich machen, indem ich für die Schuld und Sünde der Menschen sterbe, dass auch ein Reicher, wenn er Veränderung durch den Geist Gottes erfährt, in den Himmel kommt. Allein auf dieser Grundlage, dass Jesus für dich und für mich, für uns alle, für die Menschheit gestorben ist, ohne Schuld und unsere Schuld auf sich genommen hat, allein auf dieser Grundlage ist es möglich, dass Gott uns unsere Schuld vergibt, dass er uns vor ihm gerecht spricht, dass er uns vor der verdienten Verdammnis auch rettet und dass er uns bei unserem Tod zu sich in den Himmel nimmt. Und dass auch reiche Leute, und ich hoffentlich hat es viele unter euch, reiche Leute bei ihm in den Himmel kommen. Ja. Man darf ruhig reich sein, man darf nur sein Herz nicht an den Reichtum hängen. Schaut noch das an, weil wir Menschen sind, haben wir ja viele Grenzen. Wir haben nur begrenzte Möglichkeiten, auch wenn Toyota behauptet, nichts ist unmöglich. Ja. Aber Gott kennt keine Grenzen, wir haben das auch gesungen, grenzenlos. Danke für die Liederauswahl, die ist ja auf die Predigt abgestimmt. Gott kennt keine Grenzen und darum ist ihm nichts unmöglich. Wenn wir keinen Ausweg sehen, ist Gott nie ratlos. Er findet Auswege, er öffnet Türen, auf die wir nie und nimmer gekommen wären. Ich hoffe, ihr durftet das alles schon erleben mal in eurem Leben. Da endet die Path, wie wir in Afrika gesagt haben, da endet der Weg im Nichts und dann schenkt Gott noch einen Ausweg. Und darum, liebe Freunde, bei Gott ist nichts unmöglich und darum dürfen wir ihm noch viel mehr Großes zutrauen, auch für uns. Nehmt doch bitte diesen Satz mit. Gott ist der Gott der unbegrenzten Möglichkeiten. Aber ich will das noch persönlicher sagen. Mein Gott, mein Herr, ist der Gott der begrenzten Möglichkeiten. Dein Gott, dein Herr ist der Gott der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich habe eine wahre Geschichte. Ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre das zurück ist. Da war diese Katastrophe vom Hurricane Katrina. Und da wohnte ein pensionierter Methodistenpastor in New Orleans. Und als dieser schreckliche Hurrikan angekündigt wurde, da bat ihn seine Tochter, die wohnte in Atlanta, zusammen mit der Mutter ins sichere Atlanta zu kommen. Das Problem war nur, sie hatten kein Bargeld. Und damals hatten sie da auch noch keine Kreditkarte. Und die Banken, die Bankschalter, wo sie vielleicht noch ein bisschen hätten Geld kriegen können, die waren alle verrammelt, zugemacht oder ganz abgestellt. Und so mussten sie den Wirbelsturm Katharina in einem der Schutzräume erleben und überleben. Nach dem Hurrikan gingen sie zurück zu ihrem Haus, um zu sehen, ob da überhaupt noch etwas zu retten wäre. Aber dann konnten sie nur noch ein paar alte Familienfotos mitnehmen. Diese Familienfotos, die schwammen oben auf dem Wasser, Holzrahmen schwammen oben auf dem Wasser. Und die nahmen sie mit und im Schutzraum nahmen sie die Bilder raus und was fiel aus diesem einen Rahmen heraus? $366. Sie wussten nicht, wie lange die da schon drin waren, wer die reingetan hatte. Aber mit dem konnten sie dann doch gleich hingehen zum Busdepot und ein Ticket nach Atlanta zur Tochter buchen und dorthin reisen. Und schaut, liebe Freunde, unerwartet schenkt Gott in unserem Leben immer wieder Wunder. Und bitte verachtet die kleinen Wunder Gottes nicht. Wenn ihr mal was findet, was ihr schon lange nicht mehr gesehen habt, gesucht habt. Ganz überraschende Begegnungen in eurem Leben sind Wunder Gottes. Also verachtet das nicht. Gott ist nichts unmöglich. Danke, Inge. Aber jetzt das Zweite. Glaubenden ist nichts unmöglich. Und dazu auch eine Geschichte aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 17. Da wird uns berichtet, dass der Herr Jesus zurückkam und da waren seine Jünger ziemlich betrübt, denn sie hatten versucht, bei einem Knaben, bei einem Jungen, einen Dämonen auszutreiben und das war ihnen nicht gelungen. Und was dann? Dann erzählt uns Matthäus, da sagte er, das ist wegen eures Kleinglaubens. Ich versichere euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, werdet ihr zu diesem Berg sagen, bewege dich von hier nach da und er wird sich bewegen und nichts wird euch unmöglich sein. Nichts wird euch unmöglich sein. Berge versetzen, das ist eine damalige Redewendung. Da galten die Berge als das Dauerhafteste überhaupt. Da hatte man noch keine Tunnelbohrmaschine, die durch den Gotthard ein Riesenloch gräbt oder so. Oder Dynamit kannte man auch in diesem Maß noch nicht. Und der Senfkornsame, das war sprichwörtlich die kleinste Einheit. Aber aufgepasst, nun kann dieses Wort von Jesus missverstanden werden. Und so machen es auch manche. Und zwar in dem Sinne, als ob den Glaubenden Gottes Wunderkraft jederzeit frei zur Verfügung stünde. Dass wir mit dieser Wunderkraft machen können, was wir gerade wollen. So im Sinne dieser Aussage des koreanischen Pfingstpastors Joe, der hatte nämlich in Basel bei einer Versammlung behauptet, man müsse sich nur ganz fest vorstellen, wenn man einen Mercedes braucht, dass da der Mercedes vor der Garage steht und wenn man sich das nur fest genug vorstellt, dann würde das auch passieren. Schwupps, da würde er stehen. Liebe Freunde, das hat wenig mit Glauben zu tun. Vielmehr mit Magie. Ein deutscher Ausleger schreibt zu dieser Stelle in Matthäus 17, hier verheißt Jesus den Jüngern, dass ihnen nichts unmöglich sein wird, was Gott von ihnen verlangt. vorausgesetzt, sie glauben an ihn. Nichts ist unmöglich den Glaubenden, vorausgesetzt, es ist etwas, was Gott von uns auch möchte. Und ein Amerikaner namens Jim Sylvester hat einmal spaßhaft gesagt, wenn Gott sagt, spring durch diese Mauer, also nicht nur drüber, sondern durch diese Mauer, dann spring. Und Gott wird dafür sorgen, dass da ein Loch entsteht. Steht ihr? Wenn Gott etwas von dir verlangt, dann sei bereit und geh los. Und er wird dann die Bedingungen dafür auch schaffen. Oder anders gesagt, wenn Gott dich an eine Aufgabe stellt, eine Aufgabe, der du dich vielleicht gar nicht gewachsen weißt, wo du deine Grenzen siehst, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, du schaust auf dich und unterschätzt dich und machst nicht das, was Gott dir eigentlich zutraut. Oder du vertraust auf Gott, du schaust auf Gott und er wird dir trotz deiner Begrenzungen und Schwachheiten Gelingen schenken. Das Entscheidende ist natürlich, es muss wirklich das sein, was Gott auch möchte, was auch in Gottes Plan eingeschlossen ist. Also, einfaches Beispiel, wenn die Jünger auf sich geschaut hätten, als er ihnen sagte, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Ja, deswegen sind sie ja vielleicht auch zurückgegangen an den See Genezareth und haben wieder gefischt. Ja. Aber sie sind dann durch die Kraft des Heiligen Geistes hinausgegangen, nicht mehr, weil sie auf sich geschaut haben, sondern weil sie auf Gottes Auftrag geschaut haben. Und sie durften viele Wunder erleben. Wir dürfen, oder darf ich es persönlicher sagen, du darfst von Gott Großes erwarten, wenn du ihm gehorchst, wenn du auf ihn hörst. Du darfst dich von ihm zu Wundern gebrauchen lassen, Wunder zu seiner Ehre. Du darfst dich von ihm führen lassen zu seinen Zielen und dann wirst du Wunder erleben. Ich könnte jetzt von manchen Wundern berichten. Zwei Fragen möchte ich da an euch bitte weitergeben. Wie viel traut ihr als Gemeinde Albisrieden? Wie viel traut ihr dem allmächtigen Gott zu? Wie viel traut ihr ihm zu, wenn er euch sagt, geht hin? Und was traust du ihm in deiner ganz persönlichen Situation zu? Ich denke, jeder von uns hat so sein Paket zu tragen, seine Last zu tragen. Und je älter man wird, desto körperlicher werden die Lasten. Was traust du ihm da in deiner ganz persönlichen Situation zu? Traust du ihm zu, dass er Wunder tut? Oder singst du nur in den schönen Lobliedern davon? Traust du es ihm zu? In deinem persönlichen Leben? Kommen wir zur dritten Aussage. Es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen. Und das ist das, was ich hätte ja auch rauslassen können, oder? Das ist nicht so ein schönes Kapitel. Aber es gehört mit dazu. So steht es nämlich in Lukas 17. Da sagte er, also Jesus, zu seinen Jüngern: Es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen. Wehe aber dem, durch den sie kommen. Es wäre besser für ihn, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einen dieser Kleinen zur Sünde verführen würde. Einer dieser Kleinen, damit sind sicher die Kinder gemeint. Aber ich denke, das ist im weiteren Sinn gemeint, alle, die Jesus nachfolgen, sind damit gemeint. Wer einen der Kleinen, der Jünger und Jüngerinnen Jesu verführt zur Sünde, hinführt zum Abfall im Glauben, für den wäre es besser, er wäre schon längst vorher gestorben, umgekommen. Dass er diese schlimme Schuld nicht auf sich hätte laden können. Wer immer Christen zum Abfall vom Glauben verführt, auf dem lastet das Urteil Gottes, das Gericht Gottes. Sie werden im jüngsten Gericht so hart bestraft, dass es besser gewesen wäre, sie wären vorher schon mal umgekommen. Aber bleiben wir bei dieser Hauptaussage, es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen. Warum ist das überhaupt so? Warum kommen Verführungen? Da gibt es viele Gründe, ich nenne nur drei davon. Wir leben in einer gefallenen oder von Gott abgefallenen Welt. Das zweite, da ist die Existenz vom Teufel, vom Satan. Und da ist immer noch unsere sündhafte Natur. Ich tue das im Einzelnen ein bisschen aufschlüsseln. Das erste, also diese Welt ist voller Sünde, voller Ungerechtigkeit. Jeder von uns erfährt das auch immer wieder. Und mit viel, viel Auflehnung und Rebellion gegen Gott. Und das wird zunehmend schlimmer. Und die Menschen, und jetzt sage ich etwas, was viele Christen gar nicht so richtig im Visier haben, die Menschen ohne Gott sind letztlich Marionetten des Teufels. Ohne es zu merken oder es auch bewusst zu wollen, das behaupte nicht ich, sondern so sagt es der Apostel Paulus. Er formulierte in Epheser 2 folgendes, und ich nehme jetzt den ganzen Abschnitt, nicht nur das eine Wort raus. Er schreibt da, auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist der Welt, abhängig von der Geistesmacht, die in der Luft herrscht, und jetzt noch in den Menschen wirksam ist, die Gott nicht gehorchen wollen. Und diese Geistesmacht, die jetzt in der Luft herrscht, in der Atmosphäre herrscht, die jetzt um uns herum ist, das ist die teuflische Geistesmacht. Und zu diesen Menschen haben wir früher auch gehört und wurden wie sie von unseren egoistischen Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus und waren genauso wie die anderen dem Zorn Gottes ausgeliefert. Sie meinen, sie tun, was sie wollen, aber in Wirklichkeit tun sie, was Satan will. Er manipuliert sie nach Strick und Faden. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Alle Menschen werden entweder von Gott geführt oder vom Teufel manipuliert. Das ist nach der neuen evangelistischen Übersetzung, aber das kann auch so nachgelesen werden in der Luther- oder Elberfelder Bibel. Im Übrigen hat der Reformator Martin Luther dann mal gesagt, der Mensch ist wie ein Pferd, da wird immer von einem geritten, entweder von Gott oder vom Teufel. Das ist also wirklich so, in dieser Welt herrscht Rebellion gegen Gott, sichtbar für uns alle, wenn wir offene Augen haben. Der zweite Grund ist die Existenz vom Satan, die wird ja vorher schon angesprochen. Und er versucht ja auch gläubige Christen zu verführen, zu manipulieren. Er gibt sich dabei sogar besonders viel Mühe. Warum? Weil wir es ihm nicht leicht machen, weil wir gewarnt sind, weil wir um seine Strategien auch wissen. Wir wissen das aus Gottes Wort und vielleicht aus mancher leidvoller Erfahrung in unserem Leben. Wir wissen, wer sich mit ihm einlässt. Das mag am Anfang ganz gut und toll aussehen. Wer sich mit ihm einlässt, der wird am Ende übers Ohr gehauen, garantiert. Oder ich will es anders sagen, so wie vom lebendigen Gott nur Gutes kommen kann, so kommt vom Teufel nur Schlechtes. Und selbst dann, wenn er sich als Engel des Lichts verstellt und verkleidet. Ihr kennt die Stelle von 1. Petrus 5, Vers 8, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Da ist der Löwe von Juda, das ist der Herr Jesus, und da ist der Nachahmer, der Nachäffer, der Teufel, der sich ebenfalls als brüllender Löwe immer wieder gibt und sucht, wen er verschlingen kann. Der dritte Grund für die Verführung ist unsere immer noch sündhafte Natur. Und ich weiß, das ist ein schwieriges Kapitel und es hat in der Theologiegeschichte immer Theologen gegeben, die haben dieses Kapitel auf ihre Art und Weise ausgelegt und so getan, als ob wir Menschen jemals einen ganz, ganz geheiligten Zustand auch erreichen würden. Nein, da ist immer bis zum Schluss unsere immer noch sündhafte Natur. Und sie ist sozusagen der Brückenkopf, ein Verbündeter des Teufels in uns selbst. Wir haben bei unserer Bekehrung zu Jesus Christus zwar eine neue, eine geistliche Natur geschenkt bekommen. Und nur weil wir diese neue geistliche Natur haben, können wir überhaupt an Jesus glauben und das tun, was Jesus von uns verlangt. Können wir verstehen, was er von uns möchte? Können das tun, was er uns tun heißt? Aber daneben tragen wir weiterhin unsere alte, sündhafte Natur in uns. Und diese sündhafte Natur strebt ganz häufig das Gegenteil von dem an, was Gott von uns möchte. Meine Kinder haben sich im jüngeren Alter, so waren noch nicht ganz Teenager, haben sich bekehrt. Und dann haben sie mir nachher mal eine Frage gestellt, also unsere jüngste Tochter und der Sohn, wir haben drei Kinder, die haben immer zusammengespannt und mir dann immer auch so Fragen gestellt. Und einmal kam sie mit der Frage, aber Papa, warum hat Jesus uns, als wir uns bekehrt haben, nicht einfach die Lust zur Sünde genommen? Warum hat er uns nicht immun gemacht? Und jemand anders sagte mir einmal, wenn uns diese drei Dinge immer noch zur Sünde verführen, der Teufel, diese Welt und unsere sündhafte Natur, sind wir dann überhaupt verantwortlich für das, was wir tun? Kann Gott uns dann zur Verantwortung ziehen? Ja, das schon. Satans Verführung, unsere weiterhin sündhafte Natur und all die anderen Umstände, das hebt unsere Verantwortung. Und das hebt die Gebote Gottes nicht auf. Oder anders gesagt, wir tragen als Menschen, die die Wiedergeburt aus dem Geist Gottes erfahren haben, eine hohe Verantwortung für unser Denken, für unser Reden und für unser Handeln. Aber, und das ist die frohe Botschaft, wir tragen auch eine Kraft in uns, die uns zu Überwindern macht. Oder wie manche sagen, zu mehr als Überwindern macht. Wir tragen eine Kraft in uns, die uns beschenkt mit der Kraft der Auferstehung, die Kraft des Heiligen Geistes. Und darum sind wir als Christen keine Marionetten Satans und wir sind auch keine Sklaven unserer sündhaften Natur mehr. Wir können uns immer gegen die Sünde auch entscheiden. So sagt es uns Gottes Wort in Römer Kapitel 6. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Gewalt mehr über ihn, denn durch sein Sterben ist er ein für allemal tot für die Sünde, aber sein Leben lebt er für Gott. Auch ihr sollt von dieser Tatsache ausgehen, dass ihr für die Sünde gestorben seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Die Sünde soll euren vergänglichen Körper also nicht mehr beherrschen. Seinen Begierden sollt ihr nicht mehr gehorchen, müsst ihr nicht mehr gehorchen. Da haben wir es. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. So hieß es in den 1960er Jahren im Straßenverkehr. Also immer Augen auf im Straßenverkehr. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Dieser Slogan gilt auch im Hinblick auf die Verführungen Satans, auf die Möglichkeiten zur Sünde in unserem Leben hin. Weil wir uns dieser Gefahren bewusst sind, darum sind wir in einer gewissen Weise auch vor diesen Gefahren gewappnet. Wir fallen nicht so leicht darauf herein, wenn unser Körper mal wieder das verlangt, was nicht gut ist für uns. Wenn wir mal wieder an etwas denken, was nicht Gottes Gedanken sind. Aber jetzt, wenn wir jedoch absichtlich und bewusst gegen Gottes Gebote verstoßen, dann ist es uns im Moment der Sünde nicht bewusst, wie heilig Gott ist. und was es den Herrn Jesus Christus gekostet hat, uns frei zu machen von der Sünde. Und darum ruft uns das Wort Gottes immer wieder auf zur Wachsamkeit. Der Satan versucht uns ständig zu Fall zu bringen. Nochmals zitiere ich 1. Petrus 5, Vers 8. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Aber bitte macht nicht den Fehler, dem Teufel da zu viel Raum zu geben und immer nur vom Teufel zu reden. Sehr oft sind es wir selbst, unser altes Ego, das immer wieder auf den Thron kommt und da sitzen möchte. Vierte Hauptaussage. Es ist unmöglich, mit unbereinigter Schuld vor Gott zu bestehen. Und dazu erzähle ich schnell eine Geschichte aus dem Alten Testament. Die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft sind zuerst einmal mit Hilfe vom Schriftgelehrten Esra nach Jerusalem zurückgekehrt. Und dann waren sie da in Jerusalem und dann stellt der arme Esra, der Schriftgelehrte, fest, dass viele Juden, vor allen Dingen die Oberen der Juden, Ehen mit nicht-jüdischen Frauen eingegangen waren. Und dabei hatte Gott das seinem Volk ausdrücklich verboten. Und als Esra das so mitkriegt und feststellt, da ist er entsetzt. Und was tut er? Er klagt nicht an, sondern tut stellvertretend für die Sünden seines Volkes Buße. Und im Rahmen dieses Bußgebetes heißt es: Herr Gott Israels, gerecht bist du, denn wir sind als Entronnene übrig geblieben, wie es heute ist. Siehe, hier sind wir vor dir mit unserer Schuld, denn es ist unmöglich, vor dir zu bestehen in einer solchen Sache und Angelegenheit. Ich sage bewusst oder wiederhole bewusst: Wenn wir absichtlich gegen Gottes Gebote verstoßen, dann ist es uns zumindest in diesem Moment der Sünde nicht bewusst, wie heilig Gott ist und wie sehr er die Sünde hasst. Und dann wiegt uns der Teufel noch in diese trügerische Sicherheit. Viele Menschen meinen ja, wir sind eben alle kleine Sünderlein, es war immer so. Der Herrgott wird uns schon verzeihen, es war immer so. Und ein französischer Gelehrter hat gesagt, Gott muss ja verzeihen, das ist schließlich sein Metier. Tja, so nicht. Als gläubige Christen wissen wir es besser. Wir sollen nicht Sklaven der Sünde sein. Die Frage ist, handeln wir auch immer danach? Manche Christen schleppen unbereinigte Schuld mit sich herum oder leisten sich auch bewussten Ungehorsam gegen Gott. Und wenn wir damit sterben, das ist jetzt meine persönliche Überzeugung, dann wird uns Gott nicht gleich verdammen, aber er wird uns Chancen geben, damit wir umkehren, und er wird uns einmal im sogenannten Preisgericht für uns Christen ganz unangenehme Fragen stellen. Zum Beispiel die Frage: Warum hast du nicht Buße getan über deinen Neid auf deine Schwester oder auf deinen Bruder? Kennt ihr Neidgefühle? Oder die Frage: Ich habe dir doch klar und deutlich zu verstehen gegeben, dass ich dich in der Mission haben möchte. Du bist trotzdem zu Hause geblieben. Warum? Oder auch diese Frage ist möglich: Obwohl ich dir doch millionenfach vergeben habe, immer wieder vergeben habe, bist du nicht bereit gewesen, deinem Nächsten zu verzeihen, der ein paar Mal an dir gesündigt hat, der ein paar Mal an dir schuldig geworden ist. Warum? Und schaut, in diesem Preisgericht, dann werden wir keine Antworten finden, dann werden wir uns nicht irgendwie entschuldigen können und wir werden uns ganz schrecklich schämen und furchtbar traurig sein über unser Versagen. Gott sei Dank, heute noch ist Zeit zur Umkehr. Noch immer ist Gelegenheit, unbereinigte Schuld auch zu bekennen. Noch ist es Zeit, Gott gehorsam zu werden und unseren Mitmenschen zu vergeben oder unsere unerkannte Sünde bei Jesus loszuwerden. Und wenn wir das tun, diese unerkannte Schuld zu bekennen bei Jesus, vielleicht auch vor einem anderen Menschen, wenn uns das gelingt, dann heißt es so schön in 1. Johannes 1, Vers 9, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, zeigt Gott sich treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wir kommen nicht mit unbereinigter Schuld in den Himmel. Lasst uns ganz treu sein, auch da vor Jesus, und bereinigen, wo er uns zu erkennen gibt, dass es etwas zu bereinigen gibt. Ich schließe meine Predigt mit einer Grundaussage. Es gibt nicht nur physikalische Gesetzmäßigkeiten, sondern auch geistliche. Und vier davon habe ich euch heute gebracht. Gott ist nichts unmöglich, Glaubenden ist nichts unmöglich. Es ist unmöglich, dass keine Verführung kommen. Es ist unmöglich, mit unbereinigter Schuld vor Gott zu bestehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, dieser Friede Gottes bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und danke, Herr Jesus, dass du in unser Herz hineinschaust und dass du uns immer wieder herausziehst aus dem oder aus der Sache, wo wir gefangen sind, dass du uns immer wieder zur Buße führst, dass du uns immer wieder auf den rechten Weg führst und dass wir bei dir und mit dir immer wieder kleine und große, wunderbare Wunder erfahren und erleben dürfen. Herr Jesus, du bist groß, nichts ist dir unmöglich und mit dir dürfen wir Sieger sein. Schenke, dass wir das morgen, übermorgen und auch in den Anfechtungen unseres Alltages nicht vergessen. Amen.